Meine Reisen in die Vergangenheit. Ein Podcast von Sabine Weiß. Mein Name ist Sabine Weiß, ich bin Schriftstellerin und ich lade euch ein, mit mir in die Vergangenheit zu reisen. Die Ferienzeit ist angebrochen, deshalb möchte ich heute euch etwas über das Reisen im Mittelalter erzählen. Da dies ein Thema ist, über das etliche Bücher verfasst worden sind, werde ich mich in dieser Folge auf einen allgemeineren Überblick konzentrieren. Weitere Aspekte und Geschichten über das Reisen im Mittelalter, auf die ich bei meinen Recherchen zu meinen historischen Romanen gestoßen bin, spare ich mir für weitere Folgen dieses Podcasts auf. Bleibt also dran. Aber jetzt kommt erst einmal mit auf eine Reise durch die Geschichte des Reisens. Waren die Menschen im Mittelalter überhaupt viel unterwegs? Wer reiste? Und warum? Im Mittelalter waren die Wege schlecht und die Wälder finster. Jeder Ortswechsel ist fast eine Weltreise, urteilt Arno Borst in seinem Buch Lebensformen im Mittelalter. Der Benediktiner Richerus berichtet über seine Reise von Reims nach Chartres im Jahr 991. Am nächsten Tag brach ich nach Meaux auf. Aber als ich mit meinen zwei Begleitern auf verschlungene Waldwege geriet, häuften sich die Widerwärtigkeiten. Denn an Wegkreuzungen gingen wir fehl und machten einen Umweg von 6 Meilen. Wenig später brach bei strömendem Regen auch noch das Packpferd zusammen und verendete. Welche Verwirrung und Angst mich ergriff, mögen diejenigen ermessen, die einmal ähnliche Unfälle erlitten und sie mit verwandten Situationen vergleichen können, klagt Richerus von Reims. Neben den Geistlichen reisten auch Adelige und alle, die mit ihnen zu tun hatten. Das Reisekönigtum bestand ab der fränkischen Zeit bis zum Spätmittelalter. Da es keine Hauptstädte gab, reiste der sogenannte Reisekaiser oder Reisekönig mit seiner Familie und seinem Hofstab durch das Reich. Dieses Unterwegssein war wichtig, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Denn nur wenn der Herrscher sich in regelmäßigen Abständen sehen ließ und Recht sprach, ordnete man sich ihm auch langfristig unter. Es heißt, Karl der Große sei mit 1.000 bis 2.000 Menschen unterwegs gewesen. So ein durchschnittlicher Königshof legte 20 bis 30 Kilometer pro Tag zurück. Station wurde in den Pfalzen gemacht, in Burgen und Klöstern, aber auch in Dörfern, Städten und auf Höfen. Wenn man bedenkt, wie viele Ochsen diese Menschen täglich aßen, wie viele Weideplätze die Pferde brauchten, war der Besuch eine enorme Belastung für einen Ort. Nicht umsonst lautet ein damaliges Sprichwort: Den König habe zum Freund, aber nicht zum Gast. Bis zum 11. Jahrhundert machten die ausgedehnten Urwälder vor allem in Mitteldeutschland den Reisenden das Leben schwer. Ging es über die Berge, waren die Reisenden am extremsten von Wegen und Witterung abhängig. Da galten schon 10 Kilometer am Tag als achtbare Leistung. Die Verzögerungen auf See waren hingegen unberechenbar. Oft musste wochenlang auf den richtigen Wind gewartet werden. Ludwig der Heilige brauchte 1249 für die Strecke Zypern-Damiette, also rund 400 Kilometer, 23 statt der vorgesehenen 3 Tage. Marco Polo musste auf Sumatra wegen schlechten Wetters gleich 5 Monate pausieren. Bei gutem Wind konnte man hingegen in einer Woche 1400 Kilometer auf der See schaffen. Doch Handel und Wandel nahmen zu. Städte wurden größer, Siedlungen wurden gegründet und Wege ausgebaut, damit die neuen 4-rädrigen Handelswagen besser fahren konnten. Reisen hing unmittelbar mit politischem Einfluss und Wohlstand zusammen, wenn man an die reichen Hansestädte denkt. Lübeck beispielsweise legte ab dem 13. Jahrhundert durch den Fernhandel vor allem über die Ostsee und nach Venedig einen märchenhaften Aufstieg hin. Handwerker wanderten auf der Suche nach Arbeit von Stadt zu Stadt. Gesellen gingen auf Wanderschaft, um ihre Ausbildung zu vervollständigen. Wer es sich leisten konnte, floh im Sommer aus der Stadt, in der sich Seuchen schnell verbreiteten, auf die Landgüter. An vielgenutzten Strecken im Gebirge wurden Hospize gegründet, neue Routen erschlossen. Ab dem 12. Jahrhundert kamen Reiseerleichterungen durch den Bau von Steinbrücken hinzu. Frühe Beispiele sind Regensburg und London. Hilfreich war auch das Verlegen von Straßenpflaster wie ab 1185 in Paris. Die Verfügbarkeit des Geldes steigert die Mobilität, urteilt der Historiker Arno Borst. Allerdings stiegen damit auch die unzähligen Zölle und Abgaben, die in jeder Stadt, an jeder Brücke und jedem Pass geleistet werden mussten. Das Bevölkerungswachstum am Ende des 12. Jahrhunderts und das christliche Expansionsbestreben trieben ebenfalls das Siedlungswesen voran. Die Grenzen des Reiches wurden immer weiter verschoben, vor allem gen Osten. Diese Besiedelung wurde von den Tempelrittern sowie dem Deutschen Orden unterstützt. Im Namen der Christianisierung nahmen sie den sogenannten Heiden im Baltikum ihr Land ab. Vor allem die unversorgten Söhne adeliger Familien und arme Bauern und Handwerker suchten im Osten ein Auskommen. Hungersnöte, Unwetter und Seuchen setzten ebenfalls Völkerwanderungen in Gang. Die meisten Menschen waren zu Fuß unterwegs, wobei sie pro Stunde 4 bis 6 Kilometer schafften, was 30 bis 40 Kilometer pro Tag entsprach. Würden wir in der Geschichte noch weiter zurückgehen, würden wir auf die Stafettenläufer im Inka-Reich stoßen, die täglich bis zu 240 Kilometer zurückgelegt haben sollen. Der Kurierdienst im Mongolenreich soll sogar 375 Kilometer in 24 Stunden geschafft haben. Eine erstaunliche Zahl, die ich in Norbert Ohlers Standardwerk Reisen im Mittelalter gefunden habe. Zu Pferde konnte man im Schnitt 50 bis 60 Kilometer schaffen. Grundsätzlich gilt laut Norbert Ohler, zu Wasser reiste man im Allgemeinen nicht nur schneller, sondern auch billiger als zu Lande. Mit Flussschiffen war eine Strecke von 100 bis 150 Kilometer möglich, flussabwärts auf jeden Fall. Flüsse bargen aber auch Gefahren. So fielen im 9. Jahrhundert immer wieder die Wikinger entlang der Flüsse ins Karolingerreich ein. Sie rückten auf ihren hochseetüchtigen Schiffen schneller vor, als die Boten die Warnung verbreiten konnten. Doch auch ohne Wikinger war eine Flussüberquerung lebensgefährlich. Immer wieder liest man in Chroniken von reißenden Flüssen oder Sturzfluten. Auch gab es damals noch nicht viele Brücken, sodass lange nach Fähren oder Furten gesucht werden musste. Wegen dieser Gefährlichkeit gibt es auch so viele Sagen über Flussgeister, die Menschen zum Verhängnis werden, wie die Lorelei oder die Wassernixen. Nicht umsonst trägt der heilige Christophorus Jesus auf den Schultern über einen Fluss und gilt als Schutzheiliger der Reisenden. Veränderungen betrafen aber nicht nur das Reisen selbst, sondern auch die Unterkünfte. Auch mit dem weiteren Aufkommen des Herbergswesens spielte die Gastfreundschaft eine wichtige Rolle. Ansonsten trank der Reisende aus Flüssen und ernährte sich von Brotzeiten oder dem, was er am Wegesrand fand. Manches blieb jedoch im Laufe der Jahrhunderte gleich. In der Zeit vor Wanderkarten und Navigationsgeräten tauschten die Reisenden sich über ihre Routen aus und schlossen sich aus Sicherheitsgründen in Gruppen zusammen. Entgegen der Vorstellung, dass Frauen nur Hof, Haus oder Burg hüteten, waren sie auch unterwegs. Im Reisekönigtum reiste die Adelige ihrem Mann nach oder voraus, stattete Besuche ab, ging auf Pilgerfahrten. Frauen waren aber auch als Händlerinnen unterwegs, wie Katharina Isenmengersche aus Danzig, die im 15. Jahrhundert Geschäftsreisen nach England unternahm. Ein gut dokumentiertes Beispiel für eine frühe Reisende ist die englische Mystikerin und Visionärin Marjorie Kemp, 1373 bis 1438, die ihre Erfahrungen bei ausgiebigen Pilgerreisen durch Europa und Asien niederschrieb. Etwa zur gleichen Zeit hielt der englische Dichter Chaucer in seinen Canterbury Tales die Abenteuer Pilgerreisender fest. Ich habe mich zuletzt intensiv mit meinem historischen Roman Der Chirurg und die Spielfrau, der im 13. Jahrhundert spielt, mit dem Reisen befasst. In diesem Roman legen meine Hauptfiguren beeindruckende Wege zurück. Da gibt es beispielsweise die Reisen der Kreuzritter von Norddeutschland über Spanien und Portugal nach Genua und schließlich ins Heilige Land. Oder Reisen entlang der Mittelmeerküste bis ins italienische Landesinnere. Gereist wird auch in meinem Roman – zu Fuß, per Pferd, Wagen oder Schiff. An dieser Stelle möchte ich eine kurze Szene aus dem Roman vorlesen. Sie spielt in Groningen, wo 1217 gerade ein Schiff mit Kreuzrittern ablegte, die auf dem Weg ins Heilige Land waren. Meine Hauptfigur Tonis will auch unbedingt auf dieses Schiff. Pferde wurden durch die Ladeluken auf die Marienknecht gebracht. Wie viele es waren. Kein Wunder, besaß doch jeder Ritter, der etwas auf sich hielt, ein Streitross, ein Marschpferd und ein Lastpferd. Von der anderen Seite wurden die Menschen und weiteres Gepäck mit Frachtkähnen herangeschafft. Jetzt gerade ruderte man Ritter, die eng an eng auf einem Kahn standen, hinüber. Ein seltsamer Anblick. Waffenstarrende Krieger, der Macht der Elemente ausgeliefert. Soweit dieser Ausschnitt aus dem Roman. Mich hat besonders beeindruckt, dass ja, was ich mir bis dahin nie so richtig klar gemacht hatte, die Ritter mit ihren Schlacht- und Reitpferden auf eine Seefahrt gingen. Gerade die Werbetätigkeit der Prediger für Kreuzzüge hatte ab dem 11. Jahrhundert die Massen in Bewegung gesetzt. Der Kölner Domlehrer Oliver muss in Friesland den Kreuzzug so mitreißend gepredigt haben, dass seinem Aufruf 50.000 Friesen folgten, darunter auch Frauen. Aus dem 12. Jahrhundert liegen uns keine Log- oder Tagebücher von Kapitänen vor, wohl aber Pilgerberichte. Benjamin von Toledo beispielsweise war Rabbi in einer Stadt in Navarra und begann seine Pilgerreise 1160. Er berichtet von seinen Erfahrungen im Heiligen Land, schildert aber auch als guter Beobachter Sitten und Gebräuche in vielen Städten und liefert wertvolle Anhaltspunkte über die Reisegeschwindigkeit. Er schreibt beispielsweise: Es braucht 4 Tage, um von Marseille über das Meer aus nach Genua zu gelangen. Burchard von Straßburg, der 1147 als Legat Kaiser Friedrichs I. zu Sultan Saladin unterwegs war, beschreibt diese Reise ebenfalls ausführlich. Erstaunlicherweise hat es schon damals eine Art Liniendienst zwischen Genua und der Levante gegeben. Diese mindestens 2810 Kilometer lange Reise nahm rund 2 Monate in Anspruch. Auch der Sekretär des Statthalters von Granada, Ibn Jubayr, beschrieb im 12. Jahrhundert seine Reisen. So schildert er ausführlich einen Sturm im Mittelmeer. Flutmassen schlugen ständig auf uns ein, die Wellenkronen ließen die Herzen zerspringen. Und die Kapitäne der Christen und die seekundigen Muslime stimmten überein, dass sie niemals zuvor ein solches Unwetter erlebt hätten. Er erzählt auch, dass sich Kreuzritter und Muslime ein Schiff teilten, sich aber an Bord aus dem Weg gingen. Interessant ist seine Schilderung, wie die Christen an Bord das Allerheiligenfest feiern. Das ganze Schiff war von oben bis unten von angezündeten Lampen erleuchtet. Ein schönes Bild, finde ich. Über die Handels- und Karawanenstadt Akko schreibt er: Wege und Straßen erstickten unter dem Gedränge der Menschen, sodass es schwer ist, einen Fuß auf den Boden zu setzen. Als König Jakob I. 1229 mit etwa 3000 Mann vom spanischen Festland zur Befreiung Mallorcas aus den Händen der Mauren aufbrach, sorgten etwa 150 größere und etwa die gleiche Anzahl kleinere Schiffe für die Überfahrt der Ritter, Pferde und Soldaten. Das ganze Meer sei weiß von Segeln gewesen, so groß war die Flotte, schrieb der König, den man später den Eroberer nannte. Die Jahreszeiten waren für die Sicherheit der Reisenden entscheidend. In den meisten nördlichen Häfen gab es eine Winterruhe, weil die Schiffsreisen ab den Herbststürmen zu gefährlich waren. Der Tag Kathedra Petri oder Petri-Stuhlfeier, der 22. Februar, war oft der Startschuss für den erneuten Aufbruch. Im Mittelmeer stachen die Schiffe wegen der Stürme zeitweise erst wieder ab April, gen Norden in See. Weil die Schiffsreisen zu gefährlich waren, erwarben Kaufleute Anteile an vielen Schiffen und verteilten ihre Waren. So streuten sie das Risiko. Wer das nicht tat, konnte durch einen Piratenüberfall oder einen Sturm in den Ruin getrieben werden. Die erste Seeversicherung wurde übrigens 1395 in Venedig abgeschlossen und setzte sich schnell durch. Später gab es sogar eine Versicherung für den Fall, dass man als Seemann in die Hände von Sklavenhändlern geriet. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich hoffe, euch hat diese Reise in die Geschichte des Reisens gefallen. Bleibt gesund und habt immer Musik im Herzen. Eure Sabine Weiß.